hier ist die Kamera. Da. Guten Morgen an alle. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder predigen darf. Als Jochen mich angefragt hat, habe ich gedacht, ja, wenn ich zu einem Thema predigen kann, was mich gerade sehr beschäftigt, weil ich finde es immer irgendwie wichtig, dass man authentisch aus dem berichtet, was gerade selber bei einem dran ist. Und ich freue mich über die freundliche Einführung. Ich finde es voll schön, dass so ein gestandener Ehemann sagt, ich bin bereit zu lernen. Und ich bin, für die, die es nicht wissen, seit einem Dreivierteljahr verheiratet, seit einem knappen Dreivierteljahr, und habe mich schon vor unserer Ehe mit verschiedenen Büchern dazu befasst. Nicht, weil ich Akademikerin bin, sondern weil es echt schwierig war zwischen uns am Anfang. Und ich habe leider nicht die Zeit, ganz viele Beispiele zu bringen, aber ganz viel da drin betrifft mich tatsächlich selber. Und ich fand es sehr hilfreich zu sehen, dass es nicht alles nur individuelle Sachen sind zwischen Christian und mir, sondern dass es echt was zu geben scheint, wie Männer ticken im Allgemeinen und wie Frauen ticken im Allgemeinen. Und ich mute euch heute eine Predigt zu, die nicht Mainstream ist. Das sage ich euch gleich. Also es ist nicht der Zeitgeist, sondern ist das, was ich in der Bibel lese. Und ich bin sehr offen, auch wenn ihr andere Erfahrungen habt oder die Bibel anders lest, dass wir darüber sprechen. Ich möchte ganz gerne, dass wir zusammen erkennen können, was Gottes Idee von Mann und Frau ist. Und ich würde euch gerne heute vorstellen, zu welchen Schlüssen ich gekommen bin. Können wir weitermachen? Genau. Das Zitat von Woody Allen kennt ihr wahrscheinlich alle. Die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, die man alleine nicht hätte. Das ist so, ich finde es eigentlich ein sehr charmantes Zitat. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man aus gesellschaftlicher Sicht über die Ehe sagen könnte. Und es würde mich als Soziologin auch reizen. Nachdem ja das letzte Jahr ein ganz besonderes Jahr war, wo die gleichgeschlechtliche Ehe politisch anerkannt wurde, volle rechtliche Gleichstellung. Und da könnte man ganz viele Gedanken drauf verwenden, aber ich würde unsere Gedanken lieber auf das richten, jetzt was ich in der Bibel finde. Und habe euch da einfach mal vier Zitate zusammengestellt aus der Bibel, die so einen kleinen Abriss geben. Also die Ehe ist eine dauerhafte Verbindung zwischen Mann und Frau in der Bibel. In Matthäus 19 heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich gucke mal auf die Uhr, wie viel Zeit ich habe. Gut. Das ist eine sehr bekannte Stelle, und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass dieses Anhangen, dass das tatsächlich bedeutet, aneinander kleben, so wie wenn man zwei Papiere zusammenklebt, dass man die eigentlich nicht wieder auseinanderreißen kann, ohne beide ganz doll zu verletzen. Die Ehe ist auch in Geboten gefasst, im 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, und im 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Auch Knecht, Vieh und so weiter, aber auch nicht das Weib. Genau, dann gibt es einen Grund, den Jesus nennt, warum man eine Ehe, also warum man sich scheiden lassen kann. Und zwar, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Also der einzige Ausnahmefall, den Jesus benennt, ist tatsächlich, dass einer der beiden Partner Ehebruch begangen hat. Dann ist die Ehe gebrochen sozusagen. Also es ist auch, ich glaube, wahrscheinlich kann sie wieder heil werden, aber sie muss nicht wieder heil werden. Ne? Also das ist wirklich was ganz Gravierendes. Und Gott sagt auch in Maleachi, ich hasse Ehebruch. Also ganz, das ist nicht seine Idee, dass sich das wieder scheidet, was da verbunden wurde. Und dass ihr nicht denkt, dass ich hier irgendwie vom blauen Schreibtisch ausspreche oder vom Himmel runter. Ich habe selber erlebt, also ich bin in, also mein Papa ist ganz früh gestorben, und meine Mama hat dann wieder geheiratet, und da gab es ganz viel Gewalt in der Ehe, das war gar nicht gut. Und die hat sich scheiden lassen, und ich bin heute ganz dankbar, dass meine Mama nicht mehr mit dem Mann verheiratet ist. Und es gibt auch, wenn man genauer hinschaut in der Bibel, Gründe, wenn einer von beiden bedroht ist an Leib oder Leben oder wenn einer der Partner ungläubig ist, da kann man noch mal genauer hinschauen, wann eine Ehe eigentlich nur eine Qual ist. Und ich glaube, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat tatsächlich, aber zur Freiheit in der Ehe. Und das letzte Zitat, was ich so als Abriss euch geben wollte, ist in Sprüche 5. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Also die Ehe ist kein Pflichtkonzept und kein irgendwie, jetzt habt ihr euch aneinander geklebt, jetzt müsst ihr bleiben, sondern das ist was lebenslang berauschend sein soll, was lebenslang eine große Freude und Wonne sein soll. Und nicht nur für den Mann, das Zitat ist auf den Mann orientiert, das gilt für die Frau genauso. Der Bibeltext, den ich insbesondere heute mit euch anschauen möchte, steht im Epheserbrief, Epheser 5, 21 bis 33. Und der ist ein bisschen lang. Der ist sehr lang, aber er ist einfach im Grunde, braucht man gar nicht mehr viel predigen, wenn man den Text hat. Also das ist für die alten Luther-Freunde unter euch, das ist die christliche Haustafel. Die heißt jetzt die Ordnung in der Ehe. Und hier in der Hoffnung für alle heißt die christliche Ehe. Also wie hat sich Gott die christliche Ehe vorgestellt? Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Das ist ein spannender Text. Ich habe schon ein paar Hervorhebungen gemacht. Ich möchte vier Punkte mit euch anschauen. Ich glaube, das ist schon die nächste Folie. Genau. Also zunächst möchte ich mal schauen, wie das dazu kommt, dass Jesus verglichen wird, Jesus und die Gemeinde verglichen wird mit Mann und Frau. Dann, dass wir tatsächlich einander uns unterordnen als Mann und Frau. Und dann, warum es nicht heißt, einfach nur ordnet euch einander unter, sondern es gibt dann noch diese Aufforderung, ihr Männer liebt eure Frauen und ihr Frauen achtet eure Männer. Das ist voll spannend. Man kann auch sagen, naja, das hat Paulus halt so geschrieben, der war ein Sexist oder der hat es nicht, war Zufall. Aber durch die Verbindung mit dem, wie die Gemeinde Jesus achtet und wie Jesus die Gemeinde liebt, hat es eine tiefere Bedeutung. Und das würde ich gern mit euch anschauen. Also zu Beginn mal, ich sag euch gleich mal, worauf es hinausläuft. Was ihr eigentlich schon. Könnt ihr das sehen, ja, ne? Ihr oben wahrscheinlich nicht. Ich stell's mal in die Mitte. Okay. Nicht vors Kreuz und nicht vor die Tafel. Geht es so? Also, ist es okay?
Ja.
Also, Mann und Frau, die Beziehung von Mann und Frau ist wie die Beziehung von Jesus und der Gemeinde. Das ist eine Aussage, die ich ganz stark finde, weil wir sagen in allem irgendwie, what would Jesus do? Wie lernen wir von Jesus die Feindesliebe und wie lernen wir von Jesus irgendwie Geduld und Großzügigkeit? Und wenn es darum geht, zu schauen, wie liebe ich denn meinen Partner, da denke ich, naja, das hat Jesus uns leider nicht vorgemacht. Aber doch, das hat er uns vorgemacht. Genau das hat er uns vorgemacht, indem er sich eine Braut erwählt hat und indem er mit dieser Braut ein ganz besonderes Liebesverhältnis hat. Und wir gehen mal auf die nächste Folie, bitte. Genau, also so, das haben wir eigentlich schon. Also ihr Frauen ordnet euch unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet, und ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das ist das, wie ich da überhaupt drauf komme, dass das eine Parallele ist. Die nächste Folie, bitte. Genau, also es gibt zwei Zitate, zwei Bibelworte, die mich da noch bestärken. Das eine ist, wie ich gerade schon vorgelesen habe, im Epheser am Ende, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Es ist ein großes Geheimnis, wie das sein kann, dass zwei Menschen eins werden. Und er deutet dieses große Geheimnis von Einheit auf Jesus und seine Gemeinde. Ehrlich zu sein, muss ich gestehen, dass ich nicht komplett verstehe, was Paulus sagen will, aber die Verbindung davon stellt er nochmal ganz klar raus. Und ein zweites Zitat aus der Offenbarung, wo Johannes sieht, und es kam zu mir einer von den sieben Engeln und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Braut des Lammes. Und dann kommt die heilige Stadt, das neue Jerusalem, also die Gemeinde Gottes in prächtigem Schmuck, also auch als Stadt. Aber die Gemeinde ist das Entscheidende an der Braut, kommt herab und Johannes sieht es. Also das Wort Braut ist sehr klar, also dass Jesus der Bräutigam ist und sich seine Braut erwählt hat. Und in diese Liebesbeziehung, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht, sind wir als Mann und Frau reingenommen. Das ist ein unglaubliches Privileg. Das ist auch manchmal, wenn man so im Alltag steckt, irgendwie ein bisschen Überforderung. Aber ich glaube, es ist gut, sich mal bewusst zu machen, auch wie du gesagt hast am Anfang, dass wir das Licht der Welt sein sollen, das Salz der Erde. Sich mal bewusst zu machen, was für ein Privileg das eigentlich ist, was wir da haben. Also wenn wir eine christliche Ehe führen wollen, dann stellen wir uns die Frage, liebe ich meine Frau, so wie Jesus die Gemeinde liebt? Und achte ich meinen Mann so, wie die Gemeinde Jesus achtet? Das tun wir gemeinsam in Ehrfurcht vor Christus. Das tun wir nochmal. Die nächste Folie. Also es ist ganz wichtig, ich will nicht zu sehr jetzt drauf rumdrücken, weil ich glaube, dass uns jeder, der Gott kennt, weiß, dass die Ordnung bei Gott eine andere Ordnung ist als die in der Welt. Also wenn wir in der Welt von Unterordnung sprechen, dann geht es um Hierarchien, um Macht, um möglicherweise auch Machtmissbrauch. Und bei Gott ist Unterordnung was ganz anderes. Bei Gott ist Unterordnung ein Anvertrauen in eine gute Ordnung. Und ein Einfügen in das, wo alle Bedürfnisse optimal erfüllt werden können. Und es kann sein, dass es andersartig ist, also dass zum Beispiel Mann und Frau andersartig sind, aber trotzdem gleichwertig. Und in der Gesellschaft ist ein fundamentales Missverständnis, dass man gleichartig sein muss, um gleichwertig zu sein. Das erlebt man ganz viel, dass Frauen dann irgendwie versuchen im Hosenanzug mit kurzen Haaren und dass sie tatsächlich dann erst wahrgenommen werden von den Männern und so. Es ist aber ganz verdreht in der Welt. Also die Idee von Gott ist tatsächlich, dass sich die Unterschiedlichkeiten auch in der Gemeinde, viele Glieder, ein Leib, ergänzen untereinander. Und Das heißt, genau, also wir sind gleichwertig, wir sind auch gleich geschaffen, beide Mann und Frau als Ebenbild von Gott. Wir sind andersartig und es gibt ein ganz klares Prinzip unter den Jüngern, in der Gemeinde, überall, dass wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Es ist nicht unbedingt die einfachere Aufgabe, der Leiter zu sein. Ja, ich habe schon gesagt, Jesus ist unser ganz unmittelbares Vorbild. Die Ausführungen, die ich jetzt mache, die gründen sich zum großen Teil auf dem Buch. Ich habe es auch dabei. Das ist ein amerikanischer Pastor und promovierter Familientherapeut, der 30 Jahre lang Familientherapie gemacht hat und festgestellt hat, dass die grundlegenden Bedürfnisse von Mann und Frau, also von den Männern, die er beraten hat, und von den Frauen, die er beraten hat, sich sehr geähnelt haben. Und ich will euch da gar nicht irgendwie jetzt reindrücken in irgendwelche Stereotype. Ich will es euch mal vorstellen, dass ihr mal gucken könnt, wo ihr da steht und ob das irgendwie was für euch Interessantes sein kann. Genau, und dieser Emerson Eggerichs, der sagt, dass das tiefste Bedürfnis, was er beim Mann festgestellt hat, ist, bedingungslos geachtet zu werden. Und das tiefste Bedürfnis der Frau ist, bedingungslos geliebt zu werden. Also dass da tatsächlich was dran ist an dieser Ordnung, die Paulus hier aufstellt oder rausstellt. Genau. Und wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann müssen wir auch unterschiedliche Dinge üben wahrscheinlich. Und ich möchte euch mal vorstellen, dass der Mann aufgefordert ist, Liebe zu üben, und dass die Frau aufgefordert ist, Achtung zu üben. Und ich versuche es kürzer zu machen, damit ich nicht so überziehe. Es macht Spaß, für euch zu sprechen. Genau. Also, wir gucken mal, warum der Mann Liebe üben sollte oder warum Gott ihm das zumutet. Also es gibt Unmengen an Beispielen dazu und jedes erfahrene Ehepaar hat Unmengen an Beispielen, wo es knirscht, und es ist nicht immer ein individuelles Thema. Und ein Beispiel, was ich selber weitergeben kann und was ich ganz spannend fand am Anfang in unserer Ehe, ist die Art, wie man kommuniziert. Das wissen die meisten von euch. Und es ist so, dass das, was Eggerson festgestellt hat, dass die meisten Männer Seite an Seite kommunizieren. Die brauchen gar nicht viele Worte, die verstehen sich quasi, also ein ganz perfekter Tag ist so klassisch dieses Angeln nebeneinander, man erlebt was zusammen und ist dann irgendwie hinterher ganz erfüllt. Also so gemeinsame Erlebnisse stiften Beziehungen für Männer. Und für mich wäre das auch so, aber tatsächlich ist es gar nicht so. Frauen kommunizieren eher Auge in Auge. Und ich erlebe gern was mit Christian zusammen, aber wenn er dabei nicht mit mir redet oder wir uns danach nicht drüber austauschen, dann fühle ich mich total irgendwie allein. Das ist ganz interessant. Und ich habe gedacht, das ist nur bei mir so. Und dann habe ich das genauso in dem Buch wiedergefunden. Und es gibt auch eine wissenschaftliche Studie, wo unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Alters gebeten wurden, paarweise in den Raum reinzugehen und sich auf den Stuhl zu setzen und, wenn sie wollen, zu kommunizieren, also zu sprechen miteinander. Und das Ergebnis war, dass die weiblichen Paare haben den Stuhl genommen und sich hingedreht zueinander, und die männlichen Paare, also natürlich nicht Liebespaare, sondern einfach, die sind reingegangen, haben sich Seite an Seite gesetzt, haben auch zum Teil kommuniziert, sogar zum Teil eher, also aufrichtiger und offener als die Frauen, aber einfach nebeneinander. Das finde ich ganz spannend. Und es ist einfach wichtig, das zu wissen, weil ich glaube, ein Mann, der nicht weiß, dass seine Frau ein Bedürfnis nach Austausch hat und ein Bedürfnis nach Sprechen, also wir verarbeiten unsere, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, aber wir verarbeiten unsere Emotionen durchs Sprechen miteinander. Und wenn ein Mann das nicht weiß oder nicht achtet und da sich nicht in Liebe übt, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Da ist die Frau nämlich wirklich, also fühlt sich nicht geliebt und dann verhält sie sich respektlos dem Mann gegenüber. Das ist die große Theorie, dass es ein Teufelskreis ist. Wenn die Frau sich nicht geliebt fühlt, dann verhält sie sich respektlos, und wenn der Mann keinen Respekt fühlt von seiner Frau, dann verhält er sich lieblos. Das ist natürlich genau der Teufelskreis, den wir nicht wollen. Also ein Mann, der Liebe üben will, der wird Zeit für Austausch einplanen mit seiner Frau. Der wird lernen, auch selber offen zu sein. Und also es ist gar nicht seine Art bei den meisten Männern. Es gibt auch Männer, die das ganz gut schon können. Aber ganz viele Männer müssen es echt lernen, sich zu öffnen. Und also die schenken ihrer Frau damit wirklich was. Die Frau fühlt sich echt geliebt, wenn der Mann sagt, wie es ihm geht. Diese klassische Frage, wie geht's denn dir? Furchtbar für den Mann, und für die Frau ist es Seelenbalsam pur. Genau. Also Lösungsvorschläge zurückhalten. Ne? Männer sind ganz lösungsorientiert. Die sprechen eigentlich über Probleme dann, wenn sie eine Lösung brauchen. Ansonsten, warum sollen sie denn sprechen? Ja, das ist kein Verarbeitungsmechanismus. Gut, ich will es nicht überstrapazieren. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Es gibt noch weitere Beispiele. Also genauso wie dieses Sprechen ist zum Beispiel die Sehnsucht nach Nähe bei der Frau. Die ist beim Mann anders. Also der Mann hat eine sehr starke Sehnsucht nach körperlicher Nähe, aber nicht unbedingt auf die Frau zuzugehen, ihre Hand zu nehmen. Das ist was ganz anderes, weil die Frau blüht auf, und das ist gar nicht das Wesen des Mannes, das muss er üben. Und die Frau fühlt sich zutiefst geliebt, einfach wenn der Mann ihr in die Augen schaut und die Hand nimmt. Oder wenn er Blumen mitbringt, das ist für die meisten Männer nach wie vor ein Mysterium, warum sich Frauen, das ist dann hier unter Wertschätzung, das Sehen, was die Frau leistet und ihr dafür danken, auch explizit ansprechen, wie sehr man das schätzt, dass die Frau sich um die Kinder kümmert oder dass sie auch, was auch immer sie macht, wenn sie arbeiten geht, das auszusprechen ist was ganz, ganz Gutes. Genau. Und Versöhnungsbereitschaft nur so als Stichwort, dass es scheinbar Männern schwerer fällt, wirklich zu sagen, es tut mir leid, das habe ich so nicht gewollt. Die können ganz gut einfach die Sache ruhen lassen und es passt schon, aber für Frauen ruht das gar nicht. Das ist wirklich ein Akt der Liebe der Frau gegenüber, zu sagen, es tut mir leid. Das ist für die Frau ganz, dann ist alles wieder gut. Ja, okay. Die Frau muss gar keine Liebe üben, das ist ihre Muttersprache, das kann sie schon. Und das ist auch für den Mann voll schön, geliebt zu werden, aber für einen Mann ist es noch spannender, geachtet zu werden. Und dazu eine ganz kurze Anekdote. Ein junges Paar hat geheiratet und beschlossen, dass er in der Ehe alle größeren Entscheidungen trifft und sie die kleineren. Und nach 20 Jahren hat er festgestellt, dass es noch keine einzige größere Entscheidung gegeben hat. Und das ist, wir lachen drüber, aber das ist nicht ganz weit hergeholt. Ich habe nicht so viel Zeit, um das alles jetzt auszuführen. Ich würde gerne mal mit euch auch in einem Seminar drüber sprechen, was ihr für Erfahrungen habt. Aber ich mache selbst die Erfahrung auch in der eigenen Familie, dass Frauen tatsächlich in Versuchung stehen, sich über ihren Mann zu erheben. Und ich glaube, dass es dafür Gründe gibt, zum Beispiel, dass es Bereiche gibt, wo die Frauen wirklich begabt sind, also begabter auch als der Mann. Also klassischerweise der Bezug zu einem Säugling, klassischerweise, wie finde ich die Butter im Kühlschrank, ja, auch die weibliche Intuition. Also Frauen haben manchmal ein Gespür, was Männer einfach nicht haben. Und Frauen sind auch oft verbal überlegen. Und es kann passieren, dass die Frau denkt, weil sie in dem Bereich überlegen ist, dass sie einfach irgendwie, der checkt wieder nichts. Und irgendwie so, die Frauen untereinander checken alles und die Männer stehen als die Trottel daneben. Und das ist einfach ein Irrglaube. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Und ich glaube, dass es Gott sehr gut gemeint hat, dass wir üben sollen, den Mann zu achten. Und auch für das, was er trägt, auch für das, was er leistet als Leiter. Und die Leiterschaft, das habe ich ja schon kurz angesprochen, die Leiterschaft orientiert sich direkt an Jesus. Das ist eine wahnsinnige Aufgabe, die Frau so zu lieben und sich so für sie einzusetzen, wie Jesus für die Gemeinde das tut. Das verdient alle Achtung. Ich habe diese Woche mit einer Kollegin, war ich beim Essen, die hat, wir haben über das Thema gesprochen und sie hat gesagt, sie hat sich, sie bedauert es sehr, aber sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und sie hat, als die Scheidung durch war und sie mit den zwei Kindern alleine dastand, hat sie gemerkt, was der Mann die ganze Zeit getragen hat. Sie hat gedacht immer, dass sie schon ungefähr, ja, es ist, sie kriegt das schon alles hin und so. Aber was es bedeutet, tatsächlich die Verantwortung zu tragen, hat sie nie gewusst. Das hat sie ihm auch mal gesagt und ihm dafür Achtung gegeben. Noch einen Punkt wäre mir wichtig, den Rest lasse ich weg. Ich glaube, dass christliche Männer die Leitung selten einfordern. Ich glaube, dass das ähnlich ist wie bei Jesus. Also weltliche Männer werden voll auf den Putz hauen und sagen, jetzt hör mir mal zu, wahrscheinlich, ne? Und dann kommt es eher zu dieser Spannung, er wird dominant, sie geht voll dagegen. Und bei christlichen Männern denke ich, dass wahrscheinlicher ist, dass die Männer sich zurückziehen. Dass die Frauen dann traurig sind, dass die Männer so unbeteiligt und so still sind, was Familie angeht und so weiter. Jesus fordert seine Achtung auch nicht ein. Er hat sie, also er hat die Berufung dazu und die Befähigung dazu, aber er bietet uns an, unser Leiter zu sein und entweder wir nehmen es an oder nicht. Er klopft an der Tür an und genau, und dann ist es an uns, also es ist an uns Frauen, auch wenn wir einen Mann wollen, der leitet, dass wir ihm die Leitung übertragen und sagen, ich bin bereit, im Zweifelsfall, das sind diese 51%, ich glaube nicht, dass wir als Mann und Frau berufen sind, dass der Mann alles alleine regelt und die Frau läuft hinterher. Also es ist eine Partnerschaft und dafür ist ja die Frau dem Mann zur Seite gestellt, dass man miteinander entscheidet und ringt. Aber wenn es ein Patt gibt, dann hat der Mann die 51%. Und wenn das unser Mann weiß, dann wird er auch ja seiner natürlichen Leiterschaft leichter nachkommen können. Ja, das war das Wesentliche, was ich euch sagen wollte. Eggerich sagt immer, dass wenn der eine das Bedürfnis des anderen erfüllt, dass das die grundlegende Motivation ist und dass Männer ganz, ganz grundlegend motiviert sind, zu dienen. Wenn sie dafür Achtung finden, umso mehr. Ich erlebe das so auch in meiner Ehe, dass das ganz, ganz viel ausmacht, wenn ich das ausspreche. Und es ist auch nicht geheuchelt. Und wenn es geheuchelt wäre, in Anführungsstrichen, dann müsste man sich vielleicht als Frau mal fragen, was achte ich vielleicht nicht in der Umsetzung, aber in dem Wunsch, was mein Mann, was er sein will, wo er hin will. Das ist auch ganz, ganz viel, was wir achten können. Und das wird dem Mann schon sehr, sehr gut tun und ihn stärken. Ja, die Zusammenfassung. Also Mann und Frau sind wie Jesus und die Gemeinde. Ein befreiter Ehemann ist ein dienender Leiter, der bereit ist, für seine Ehe und Familie alles zu geben und erfährt dafür bedingungslose Achtung. Und eine befreite Ehefrau in Christus vertraut sich ihrem Mann an, akzeptiert und genießt seine Leitung und unterstützt ihn nach Kräften und weiß sich bedingungslos geliebt. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass wir als Gemeinde versammelt sind und dass wir dein Wort hören können. Ich möchte dir danken, dass du einen guten Plan hast für deine Menschen und für Mann und Frau insbesondere, dass du uns in diesen Stand berufst, dass wir ja die Beziehung von dir zu deiner Gemeinde widerspiegeln dürfen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns aufschließt, wo wir unser Herz nach dir mehr ausrichten können, wo wir vielleicht unserem Mann nicht genug Achtung gezeigt haben, weil wir uns so ungeliebt gefühlt haben. Oder wo wir unsere Frau vielleicht nicht genug geliebt haben, weil wir nicht den Respekt erfahren haben. Ich bitte dich, dass du jeden von uns befähigst, da den ersten Schritt zu machen und dem anderen das zu geben, was du ihm geben willst durch uns. Und ich bitte dich, ja, dass du uns Christen da auch ein Licht sein lässt in der Welt. Hab Dank für deinen Segen, Herr. Amen.